Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 1. September. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sprechen heute über einen AfD-Stand, der in der Altstadt für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Und es geht um Ickern. Da gibt es nämlich regelmäßig Überschwemmungen und wirklich wütende Anwohner. Die Folge heute, die ist ein bisschen anders als sonst. Also zumindest für mich und meinen Kollegen Tobias Weckenbrock, mit dem ich hier gleich spreche. Eigentlich nehmen wir den Podcast in unserer Redaktion auf. Aber wir ziehen gerade um in andere Räume am Marktplatz. Und weil genau heute der Umzugstag ist, können wir weder in den neuen noch in den alten Räumen aufnehmen. Also sitzen Tobi und ich in einem provisorischen Studio in meinem Wohnzimmer. Wenn ihr in der Folge heute also ein bisschen mehr Geräusche im Hintergrund hört, jetzt kennt ihr den Grund. Nächste Woche nehmen wir dann übrigens wahrscheinlich schon in unserem neuen Studio auf. Wir werden euch auf Instagram dann natürlich Bilder zeigen, wie es da aussieht. Das ist nämlich auf jeden Fall ein Upgrade. Ich bin definitiv gespannt, aber damit ist jetzt erstmal genug der Vorrede und wir starten wie jede Woche mit den Kurznachrichten. Aufregung. Ein 36-jähriger Obdachloser hat am Dienstagabend seinen Penis im Trinkwasserbrunnen in der Castropper Altstadt gewaschen. Viele haben das mitbekommen, darunter auch Kinder. Die Polizei wurde gerufen, es gab einen Platzverweis und es wurde eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gestellt. Der Brunnen wurde erstmal gesperrt, aber am Montag wird er ohnehin routinemäßig wieder kontrolliert und gereinigt und danach wird er auch wieder eingeschaltet, wie die Stadt mitteilt. Schluss mit Shoppen. Dass das Bekleidungsgeschäft Gary Weber in der Altstadt schließt, ist schon ein bisschen länger bekannt. Unklar war aber, wann der letzte Verkaufstag ist. Und der steht jetzt fest. Am 9. September wird die Filiale am Simon-Kohn-Platz zum letzten Mal öffnen. Neben den Klamotten werden jetzt übrigens auch alle anderen Sachen aus dem Laden verkauft, also zum Beispiel Möbel oder Schaufensterpuppen. Nachtleben. Thomas Brox ist DJ und Produzent für Technomusik aus Castrop-Rauxel. Er wünscht sich, dass es in der Stadt wieder ein richtiges Nachtleben gibt. Deswegen möchte er eine Veranstaltungsreihe mit Clubstars aus den 90ern an den Start bringen. Gerade fehlt ihm dafür allerdings noch der Ort, denn es ist gar nicht so leicht, ein Lokal zu finden, das groß genug ist und nicht zum Beispiel in einem Wohngebiet liegt, wo der Lärm die Menschen stören würde. Er will aber nicht aufgeben, sondern sucht weiter. Bei unserem ersten großen Thema heute, da geht es um die AfD. Die hat nämlich in der vergangenen Woche am Samstag einen Stand in der Altstadt gehabt. Das ist ja erstmal nicht verboten und auch erstmal nicht schlimm, wenn eine Partei einen Stand in der Altstadt hat, während Markt ist. Aber jetzt stand der Stand nicht irgendwo, sondern an einer ganz besonderen Stelle. Die Partei hat ihren Stand nämlich direkt vor dem Eine-Welt-Laden aufgebaut. Und denen hat das gar nicht gepasst. Und am Ende war sogar die Polizei da. Mein Kollege Tobias Weckenbrock hat mit den Ehrenamtlichen gesprochen, die da seit vielen Jahren arbeiten. Tobi, was war denn jetzt genau das Problem?
Die AfD wollte einen Infostand machen am Samstag, also dann, wenn in der Einkaufsstraße in Castrop auch am meisten los ist. Da ist der Wochenmarkt und da stehen da überall Buden und da ist wirklich richtig Trubel, so wie sich das die Geschäftsleute eigentlich immer wünschen würden. Problem ist dann, für den Infostand ist eigentlich da, wo er manchmal schon stand, nämlich vorne an der Brunnensäule, also an diesem Lambertusbrunnen, da ist gar kein Platz, weil da stehen Marktbuden. Und darum hat die Stadt offenbar gesagt, ihr könnt euren Stand woanders aufstellen, aber nicht da, wo ihr ihn gerne haben wollt. Und hat dann wohl, das hat mir der Mensch von der AfD gesagt, denen einen Plan gegeben, wo Standflächen sind. Und dann hat der sich auf dem Plan was angeschaut und gesagt, ach, da machen wir das da hinten, etwas weiter zurückliegend, aber da sieht es ja so auf dem Plan auch ganz gut aus. Er hat mir aber gesagt, er hatte gar nicht vor Augen, dass das direkt erstens vor dem Weltladen und außerdem auch noch zweitens so drei Stufen weiter unten ist. Also da geht es ja drei Stufen runter. Dann hat man nochmal eine kleine Plattform vor diesem Weltladen und interessanterweise oder pikanterweise auch noch vor der Kleiderkammer der Caritas, wo also, ich sag mal, generell, wenn da Leute hingehen, sehr viel Ehrenamt, aber sonst auch sehr viele bedürftige Menschen hingehen, viele auch mit einem Flüchtlings- oder Migrationshintergrund. Und am Samstag gehen eben, weil viele Leute in der Altstadt sind, auch viele zu diesem eine Weltladen. Da kann man so Gepa-Schokolade oder andere Dinge kaufen, die eben fair gehandelt sind, die auch so Handwerk aus afrikanischen Ländern und so. Also eigentlich ein sehr schöner Laden, betrieben von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde St. Lambertus in erster Linie, aber eben auch von einem Team, das sich um diesen Weltladen da kümmert. Und die fanden es eben nicht so gut, beziehungsweise richtig schlecht, dass vor deren Tür, da wo also dann die Leute hingehen, die, ich sag mal, auch ein Faible für solche Sachen haben oder auch eine Weltanschauung, die eher anders ist als die der AfD, dass die dann direkt an diesem Stand vorbei müssen, um in diesen Weltladen zu gehen.
Grundsätzlich kann man das ja erstmal schlecht finden, aber das ist ja eigentlich noch kein Grund, die Polizei zu rufen, oder?
Richtig, es soll wohl ein Gesprächsangebot der Leute von der AfD gegeben haben. Die haben also gesagt, okay, wenn es euch stört, dass wir hier stehen, lass uns sprechen. Aber es hieß wohl vom Team des Weltladens, also nee, mit denen wollen wir nicht sprechen. Die haben dann die Polizei gerufen, um eben zu prüfen zu lassen, eine unabhängige Institution, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ob die da denn wirklich überhaupt stehen dürfen. Und dann gab es ein Gespräch mit der Polizei, die dann nach Angabe der Person von der Polizei, mit der ich gesprochen habe, eigentlich gar nicht zuständig war für diesen Sachverhalt, aber trotzdem eben sich mal die Standpapiere oder die Genehmigung hat vorzeigen lassen. Und nach diesem Gespräch hat man sich dann wohl offenbar irgendwie darauf geeinigt, dass dieser Stand ein paar Meter weiter rüber rückt, also nicht mehr den Weltladen praktisch abtrennt vom Marktgeschehen, sondern eher vor die Tür zieht, wo die Kleiderkammer hinter ist. Und die Kleiderkammer hatte an diesem Samstag jetzt nicht geöffnet für den öffentlichen Betrieb. Insofern war das jetzt gar nicht so problematisch, aber für das Weltladenteam und die vielen Ehrenamtlichen natürlich trotzdem irgendwo eine Provokation.
Wie geht's denn jetzt weiter? Möchte die AfD nochmal einen Stand machen? Wollen die wieder vor den eine Weltladen oder ist das Problem jetzt erstmal für im Außerwelt?
Also das sind nur so ungefähr 5 aktive Leute von der AfD und der Sprecher, mit dem ich gesprochen habe, der ist auch stellvertretender Vorsitzender, hat gesagt, also wir wollen wohl wieder einen Infostand machen, aber auf gar keinen Fall an der Stelle.
Damit scheint zumindest das Problem erstmal gelöst.
Genau.
Unser zweites Thema heute, das gärt wirklich schon ein bisschen länger. Es geht um Hochwasser und Ickern. Da gibt es nämlich Anwohner, die immer wieder Wasser im Keller stehen haben. Tobi, du hast dich mit ihnen getroffen. Wie groß ist das Problem denn da?
Wie groß genau, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass es inzwischen immer mehr Betroffene auf die Agenda treten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Es fing an ja im Juni, da hat es ein schweres Unwetter gegeben, am 23.06. in der Nacht, Sturmtief Lambert. Und am Morgen stand ich bei mehreren Leuten vor dem Haus in den Abwiesen und musste mit ansehen, wie die wohl in der ganzen Nacht gearbeitet haben, um ihre Keller wieder frei von Wasser zu bekommen. So 30, 40 Zentimeter stand zum Teil da das Wasser im Keller. Und am 17. August gab es dann wieder ein Unwetter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie dieses Sturmtief oder Unwettertief damals hieß, ist aber auch egal. Da war ich am nächsten Morgen wieder an fast der gleichen Stelle. Diesmal bei Familie Fritz. Die hat mir ihren Keller gezeigt und war auch total, ja, niedergeschlagen, weil das habe ich damals gar nicht gewusst. Auch die waren knapp 7 Wochen vorher, also im Juni, auch betroffen und haben also dann innerhalb von 7 Wochen 2-mal den Keller voll Wasser gehabt. So, und jetzt war ich gerade heute, wir haben ja jetzt Freitag und es regnet in Strömen und ich gucke so raus und denke so, oh Gott, jetzt kommt der Herbst. Naja, egal. Ich war wieder bei Leuten, diesmal auf der anderen Seite der Emscher, an der Waldenburger Straße, in der sogenannten Barbara-Siedlung. Und auch die hatten also 2-mal Wasser im Keller und im vergangenen Jahr auch schon. Und es kommen immer mehr Leute, die von ähnlichen Problemen erzählen.
Woher kommt das Wasser denn? Ist das Rückstauwasser oder kommt das durch die Kellerfenster rein? Wie ist das?
So, das ist erstmal sehr unterschiedlich. Am verblüfftesten war ich jetzt, als ich ein Video gesehen habe, das war gestern, da kommt das Wasser wirklich aus den Fugen. Und läuft dann so in so einem kleinen, sieht aus wie eine gemütliche kleine Quelle, aber es ist im Haus. Also da kommt Wasser aus den Wänden und läuft dann in den Keller rein. Eher üblich ist, dass das Wasser aus den Gullis in den Kellern kommt. Also die haben jetzt nicht durchgefließte Keller, die meisten, sondern die sind in einem relativen Rohzustand und viele nutzen ihren Keller eben als ganz klassisch, als Platz für die Waschmaschine, den Trockner, Lagerraum für Lebensmittel, Getränke, nochmal einen Gefrierschrank oder ähnliches. Das sind ja auch jetzt nicht unbedingt riesige Häuser, also eher so 80, 90, 100 Quadratmeter Reihenhäuser oder Doppelhaushälften, so aus den 50er, 60er Jahren. Und da nutzen einige aber ihre Keller dann tatsächlich auch nochmal für ein Badezimmer oder so, haben das also auch zum Teil sehr schick eingerichtet. Aber ich glaube, der Standard ist eher, das ist so betoniert, da ist nicht gefliest oft und da sind Gullis. Und aus diesen Abläufen drückt dann das Wasser in diesen Unwetternächten einfach hoch. Das heißt, einige stellen dann vielleicht, wenn sie wissen, es gibt ein Gewitter oder so, stellen irgendwie was drauf, aber am Ende bringt das nichts. Es kommt dann also wirklich aus dem Abwasserkanal.
Eigentlich gibt es dagegen ja so Schutzvorrichtungen, die man sich einbauen kann, damit genau das nicht passiert, oder?
Genau, das nennt man dann Rückschlagventil und das sorgt dafür, dass wenn Wasser von unten kommt, dass das Ventil eben einfach eine Klappe zuschließt und dann ist Schluss. Das sorgt natürlich dafür, dass dann in den Nachbarhäusern, die das nicht haben, der Druck nochmal stärker wird und da vielleicht sogar auf Dauer dann noch mehr rauskommt. Und naja, wenn jetzt jeder, wirklich jeder so ein Rückschlagventil hat, dann müsste man sagen, okay, dann muss es ja irgendwo anders raus. Also zum Beispiel im Gulli an der Straße. Aber da sind wir wirklich beim nächsten Problem. Die Gullis an der Straße, die liegen oftmals höher tatsächlich gefühlt als die Abläufe in den Kellern. Und deshalb sucht sich natürlich das Wasser, wenn es dann in den Abwasserkanälen ist, den leichtesten Weg an die Oberfläche. So haben wir mal in der Physik gelernt, dass der Druck sich halt die leichteste Stelle sucht, um irgendwo entweichen zu können. Und dann kommt noch dazu, dass wir uns hier im Emscher-Gebiet befinden, sogar in einem Emscher-Auen-Gebiet. Jetzt würde man sagen, okay, wieso Emscher-Aue, das ist doch schon seit Jahrzehnten bebaut, richtig. Aber die Abwiesen, man hört es schon so ein bisschen in dem Namen, sind eigentlich eine Emscher-Aue und sind in den 50er Jahren dann aber bebaut worden. Eine riesige Siedlung entstand für 3.000, 4.000 Menschen und diese Häuser stehen da eben heute auch noch. Und ja, am Ende sucht sich eben das Wasser dann doch seinen Ausweg. Wobei man jeweils sagen muss, das ist noch wichtig zu wissen, die Emscher ist eigentlich nicht über die Ufer getreten. Sie ist schon stärker angeschwollen, auch bis zum Uferrand. Aber es ist jetzt nicht so, dass aus der Emscher dann das Wasser in die Gärten und von dort in die Keller läuft, sondern es kommt eben durch die Kanäle.
Dafür ist ja dann die Emscher-Genossenschaft zuständig. Die Anwohner werden ja wahrscheinlich sich erstmal da beschwert haben, bevor die zu uns gekommen sind. Was haben die denn da zu hören gekriegt?
Genau, Emscher-Genossenschaft und EUV, muss man beide bedenken, weil der EUV ist ja für die städtischen Kanäle zuständig. Die Emscher-Genossenschaft aber hat ja hier in den letzten 15 Jahren die Emscher komplett umgebaut. Das heißt, sie haben einen Abwasserkanal Emscher, so heißt der, gebaut unter der Erde. Etwa, ja, läuft parallel zur Emscher selbst, nicht direkt drunter unter dem Fluss, sondern daneben, so knapp versetzt. Und sie haben auch im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel, so von Ickern bis Henrichenburg, einen Stauraumkanal, noch einen zweiten Abwasserkanal gebuddelt, der, wie der Name schon sagt, also so ein bisschen, also so eine Abstau, also so eine Überlaufsicherung auch sein soll. Und jetzt vermuten viele, dass das damit irgendwie zusammenhängen könnte. Das dementiert die Emscher Genossenschaft und sagt, wir sind da eigentlich mit der Vorrichtung, mit dem Bau soweit safe. Wir haben auch Messgeräte und sehen, dass in diesen Unwetternächten also noch alles in Ordnung war mit unserem Abwassersystem. Aber die Skepsis ist trotzdem groß, weil die sagen, seitdem 2022 die Emscher abwasserfrei war, weil eben das Wasser, das vorher als Abwasser auch über den Fluss abgeleitet wurde, ja jetzt durch den unterirdischen Abwasserkanal geleitet wird. Seitdem dieser Abwasserkanal voll im Betrieb ist, ist das Problem größer geworden. Und wir haben jetzt dreimal, also zweimal diesen Sommer, diese Hochwässer. Und im letzten Jahr gab es auch schon mal ein Unwetter, da hatten auch viele, also jetzt zum dritten Mal innerhalb von 12 Monaten dann den Keller voll Wasser. Und irgendwie, ich kann diese Skepsis auch nachvollziehen.
Wer kommt denn jetzt für den Schaden auf? Also zum Beispiel für die kaputte Waschmaschine oder vielleicht, manche Schäden sind ja auch eher von ideellem Wert. Also wenn man zum Beispiel da Familienalben oder so hat, was passiert denn jetzt dann?
Also beim ersten Hochwasser im Juni habe ich tatsächlich noch viele, ich bin da mit dem Fahrrad durchs Wohnviertel mal gefahren am Tag danach und habe sehr, sehr viele, ich sag mal, nasse Kartons und Wäsche und so vor den Häusern gesehen, weil die Leute dann natürlich in der Nacht selbst erstmal den Keller leer machen mussten und alles erstmal so vorm Haus irgendwie deponiert haben. Vieles davon musste natürlich weggeworfen werden. Aber auch, wie du schon richtig sagst, Waschmaschinen, die standen also bis dahin oder spätestens jetzt bis zum Hochwasser im August einfach auf dem Boden, so wie man es auch vielleicht hat. Inzwischen stehen ganz viele so auf 50 Zentimeter hohen Podesten. Also die haben ganz viel ihre Keller inzwischen gesichert, in Anführungsstrichen. Gesichert nur in der Weise, dass eben da Wasser reinlaufen kann, aber erstmal nichts kaputt macht. Wenn es 20 Zentimeter hoch steht, die Sachen, also ich sag mal Nahrungsmittel, die stehen jetzt in Regalen, aber eben zwei Regale höher, sodass man also auf dem Boden eigentlich fast nichts mehr stehen hat inzwischen. Wer für die Schäden aufkommt, gute Frage. Man braucht eine Elementarversicherung, also die eigentlich für Hochwässer das Haus versichert. Aber man muss sich natürlich auch fragen, ist der Schaden jetzt so groß, dass ich die Elementarversicherung überhaupt belaste oder ziehe, also im Prinzip einschalte. Es soll wohl so sein, dass einigen, nämlich jetzt schon nach der dritten Hochwassermeldung im Keller, diese Versicherung gekündigt wurde, also von der Versicherung aus. Die wollen also für diese Schäden nicht mehr aufkommen. Sie sagen dann also, dritter Schaden jetzt innerhalb so kurzer Zeit, dann schmeißen wir dich lieber raus.
Auch Bürgermeister Reiko Krawania und die Politik sind auf das Thema aufmerksam geworden und da gab es Treffen. Was ist denn bei denen rumgekommen?
So, es gab ein Treffen in der Agora, das war sogar noch vor dem zweiten Hochwasser. Da haben sich tatsächlich Emscher Genossenschaft und EOV Stadtbetrieb mal den, ich zum Teil sehr verärgerten Anwohnern gestellt und haben so eine Infoversammlung auf Initiative der SPD dort veranstaltet. Da waren 50, 60 Anwohner, Betroffene auch da. Es betrifft ja auch nicht nur Ickern, es gibt auch Menschen in Henrichenburg, die Probleme hatten. Aber die waren dann da und sind zum Teil aber auch gefrustet wieder rausgegangen. Ich war jetzt selbst nicht vor Ort, aber ich habe schon gehört, dass es eher so war, dass sowohl Emscher Genossenschaft als auch EOV gesagt haben, also bei uns in den Kanälen und bei uns war alles safe, wir haben alles gesehen, wir haben den Schaden nicht zu verantworten. Das sind also die Probleme der Hauseigentümer und die müssen sie selbst schauen, wie sie das regeln können. Man hat dort wohl angeblich Beratungsangebote gemacht. Also es hieß dann, man muss da sehr individuell schauen, wie sieht es hier in dem Haus aus? Haben sie schon den Kellerabgang nach draußen? Haben sie den schon gesichert? Haben sie die Fenster dicht? Solche Fragen. Haben sie schon Rückschlagventil? Wenn nicht, warum nicht? So, aber viele der Leute da waren nicht so richtig zufrieden. Es gab eine Bürgersprechstunde von Reiko Krawania, das macht er jetzt so turnusmäßig, geht raus, auch mal in die Stadtteile, aber oft auch im Rathaus. Diesmal war er im neuen Stadtteilbüro in Ickern und da sind auch Leute gekommen und wie er selbst berichtet hat, tatsächlich überwiegend wegen dieses Hochwassers. Ne? Also eigentlich ist eine Bürgersprechstunde ein Thema, ein Termin, wo man alle Themen ansprechen kann. Das Hauptthema war aber eben in Ickern dann dieses Unwetter und die Folgen. Und da hat Reiko Krawania jetzt tatsächlich in gewisser Weise so ein bisschen entgegenkommen signalisiert und gesagt, ja, vielleicht müssen wir doch tatsächlich der ganzen Sache nochmal gründlich, in der ganzen Sache nochmal gründlich recherchieren. Also sind unsere Kanäle wirklich den Anforderungen gewachsen? Es heißt ja auch immer, wir kriegen mehr Starkregenereignisse und die Starkregenereignisse werden schlimmer durch die Folgen des Klima, der Klimaveränderungen, des Klimawandels. Ja, das hat auch die Emscher Genossenschaft gesagt. Man müsse vielleicht mal diese Skala, es gibt ja so eine Skala bei Hochwasser- oder Unwetterereignissen und man sagt so, das war jetzt ein Jahrhundert-Hochwasser, das Jahrhundert-Starkregen, Jahrhundert-Unwetter. Da bemisst man einfach immer in der Rückschau, wie oft gab es so starke Regenfälle innerhalb so kurzer Zeit in den letzten 100 Jahren und das kommt jetzt so statistisch also nur einmal in 100 Jahren vor, aber inzwischen hat man zumindest das Gefühl, aber auch die Messdaten geben das her, dass diese Starkregenereignisse eben häufiger stattfinden. Und die Emscher Genossenschaft hat jetzt gesagt, ja, wir müssten an dieser Skala vielleicht mal schauen, ob man da was ändert. Aber das wäre ja eine bundesweite Frage. Da kann jetzt die Emscher Genossenschaft natürlich nichts machen. Aber man hat schon das Gefühl, es gibt mehr und stärkere Starkregen und man kann nicht mehr sagen, das ist ein 100-jähriges Hochwasser, sondern das ist vielleicht jetzt ein 10-jähriges Ereignis, das so auftritt. Am Ende sind aber irgendwie zurzeit noch alle unzufrieden und darum sammeln sie sich, machen Unterschriftenlisten und wollen gemeinschaftlich so, ich sag mal in Anführungsstrichen, vorgehen und wollen also Druck machen. Druck erzeugen gegenüber der Stadtverwaltung, gegenüber dem EOV und gegenüber der Emscher Genossenschaft, dass sie eben nicht da so allein gelassen und im Regen stehen gelassen werden.
Also ein eher unbefriedigendes Ende zumindest erstmal an dem Thema. Wir bleiben natürlich dran und geben euch ein Update, wenn sich da nochmal etwas tut. Vielen Dank, Tobi.
Vielen Dank auch. Tschüss.
Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber bei mir ist der Terminkalender im September total voll. Hochzeiten, Veranstaltungen, Feste, irgendwie kommt alles in diesen Monat. Auch unsere Veranstaltungsecke hat jede Menge Programmpunkte und deswegen versuche ich mich hier heute mal sehr kurz zu fassen und verlinke euch die Events in den Shownotes, wenn ihr euch für eine besondere Veranstaltung interessiert. Am Samstag steigt von 10 bis 15 Uhr am Kulturplatz Leo am Bürgerhaus das VHS-Fest. Auch am Samstag findet der zweite Palliativtag in Castrop-Rauxel im EVK statt. Start ist um 11 Uhr. Die Veranstaltung trägt den Titel »Hilfe beim Sterben – Wie begegnen wir Todeswünschen?« In der Agora in Ickern steigt auch am Samstag das Panigiri, das griechische Sommerfest. Es geht um 15 Uhr los und soll bis Mitternacht gehen. Auf dem Programm stehen Musik, Tanz und Kultur. Es gibt Kaffee, Kuchen und griechische Spezialitäten vom Grill. Am Sonntag ist die Castropiade auf dem Marktplatz. Das ist ein Spaßwettkampf, bei dem Teams in lustigen Kategorien gegeneinander antreten können. Es geht um 10 Uhr los, dazu gibt es dann auch noch Bühnenprogramm und etwas zu essen. Und last but not least ist am Sonntag auch der Trödelmarkt auf der Langstraße in Habinghorst von 11 bis 18 Uhr. Damit sind wir am Ende unserer Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr noch mehr Nachrichten aus Castrop-Rauxel haben wollt, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei oder werft einen Blick in die Shownotes. Da findet ihr noch mehr Hintergründe zu den Themen von heute. Für einige Artikel braucht ihr ein RN-Plus-Abo. Mit dem bleibt ihr nicht nur über alles auf dem Laufenden, was in unserer Stadt passiert, sondern ihr unterstützt auch diesen kostenlosen Podcast. Und wo wir gerade bei guten, kostenlosen Podcasts sind, da kann ich noch eine kleine Empfehlung loswerden. Denn auch unsere Kollegen aus der Redaktion in Dortmund produzieren jetzt einen Nachrichtenpodcast. Unterm U heißt er und erscheint jeden Morgen von Dienstag bis Samstag. Meine Kollegen Felix Gut und Bastian Pietsch halten einen wirklich super darüber auf dem Laufenden, was in Dortmund abgeht. Also, wenn ihr euch selber für Dortmund interessiert oder vielleicht Freunde in der Nachbarschaft habt, empfehlt gerne mal weiter. Unterm U gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Mir bleibt nur noch, euch ein schönes Wochenende und eine schöne nächste Woche zu wünschen. Wenn ihr uns mal erreichen wollt, Feedback loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne per Mail machen an podcast@ruhrnachrichten.de. Nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich aus dem neuen Studio, wenn alles glatt geht. Ich bin mal sehr gespannt. Ihr werdet es auf jeden Fall hören. Bis dahin, Glück auf!